بك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروم. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم أنزل عليهم الطفل في هذا البرد يا كريم، رحماك بنسائهم، رحماك بأطفالهم، رحماك بشيوخهم. اللهم داوي جريحهم واشف مريضهم. اللهم احمل ضعيفهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم واقبل ميتهم في الشهداء، وعجل لهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم مكن لأهلنا في سوريا، اجمع شملهم، وحد صفهم، اجمع كلمتهم على الحق. اللهم اصرف عنهم كيد الكائدين ومكر الماكرين وتخذيل المخذلين. فرج كرب أهلنا في السودان، اجمع شملهم ووحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، جزاكم الله خير. واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 29 بعد 100 الأولى. في بدايات أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede auf die, und Segen auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Friede und Segen auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, wir sehen uns heute wieder zur Fortsetzung der Vortragsreihe, die Überbringung der Botschaft des Koran. Wir sind angekommen beim 129. Vortrag. Und zu Anfang begrüße ich euch alle samt mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ma zala hadithuna mawsulan ma'a al-balagh al-khamis min balagat al-Qur'an, alladhi huwa bi'anwan ad-da'wa ila al-khayr wal-amr bil-ma'ruf wan-nahy 'an al-munkar. Bayyana al-qawa'id allati yanbaghi أن يعياها طالب العلم في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من علم ورفق وعدل. وبعد كده اتكلمنا عن تبصرة مهمة، وهي أن الأصل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعوة الناس للخير، وأن أعظم الخير أن يعرف الناس ربهم بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى. ثم بدأنا نقف أمام القواعد العشر للدعوة إلى الله من خلال آيات كريمات من سورة فصلت، ما زلنا في رحابها. قال الله تعالى فيها: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الآيات من 30 حتى 36 من سورة فصلت. وقلنا إن هذه الآيات تضمنت 10 قواعد للدعوة إلى الله تعالى. ذكرنا منها فيما مضى 4 قواعد. الأولى كانت في قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله. الثانية في قول الله تعالى: ثم استقاموا، يعني العمل الصالح. الثالثة في قول الله تعالى: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، إلى آخر هذا الثواب المترتب. الرابعة في قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي الدعوة إلى الله وحده، لا إلى غرض ولا إلى عرض، يعني الإخلاص. إن تكلمت فلابد أن تكون مخلصا، وإن فعلت لابد أن تكون مخلصا، إن تحركت لابد أن تكون مخلصا، وإن سكنت لابد أن تكون مخلصا. وبينا فضيلة الإخلاص في الدرس الماضي. في هذا اللقاء هنواصل ما بدأناه، وهنشوف الوجه الآخر بقى، هو السمعة والرياء في الدعوة إلى الله، وما مصير المرائين بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Wir sind bei diesem Buch oder der Erläuterung dieses Buches. Wir sind bei der Erläuterung dieses Buches mit dem Titel Die Botschaft der Über die Überbringung oder die Botschaft der Überbringung des, des Islam, des Koran, basierend auf oder des Autors des Sheikh Farid al-Ansari, rahimahullah, der diese Botschaften in verschiedene Botschaften unterteilt hat. Es ist eine Vortragsreihe, die mittlerweile sehr lange geht, deswegen sieht man, es ist der 129. Vortrag in dieser Vortragsreihe. Wir sind beim 5. Kapitel, welches besagt, die Überbringung der Kenntnis über Allah, das Gute gebieten, das Verwerfliche verbieten und die Kenntnis oder die Vermittlung der Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala. Wir haben gesagt, dass der Grundsatz oder die Essenz hinter diesem Gebot, sprich das Gute gebieten und das Schlechte verbieten, ist etwas, was man sehr, sehr oft hört, sei es jetzt in der Dawa-Arbeit, aber auch im Umgang miteinander, im zwischenmenschlichen Umgang, dass man die Menschen aufrufen möchte zum Guten und dass sie das Schlechte unterlassen. Und die Essenz dahinter ist, dass man versucht, den Menschen Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala beizubringen. Das heißt, wenn ich jemandem sage, das ist gut, das ist schlecht, das sollst du machen, das sollst du nicht machen, das höhere Ziel dahinter ist, dass er genau denjenigen kennenlernt, der diese Gebote bzw. Verbote erlassen hat. Und das ist eine essentiell wichtige Sache, dass der Muslim im täglichen Praktizieren seiner Religion, dass er die Kenntnis hat über Allah subhanahu wa ta'ala. Dass man Kenntnis erlangt über Allah azza wa jal. Basierend darauf haben wir Verse aus Surat Ali Imran erwähnt, aber auch Verse aus Surat Fussilat, Verse 30 bis 36. Ich werde diese vorlesen, die sinngemäße deutsche Übersetzung. Und wir haben daraus verschiedene Regeln der Dawa entnommen. Das heißt, wir haben gesagt, derjenige, der aufruft zu Allah subhanahu wa ta'ala, sei es jetzt mit sich selbst, und das ist auch eine Sache, die sehr wichtig ist, wenn man sagt, die Dawa zu Allah subhanahu wa ta'ala, der Aufruf zu Allah azza wa jal, dann sind das nicht nur Regeln oder Grundsätze, die du versuchst zu leben, wenn du Menschen zur Religion oder andere Menschen zur Religion aufrufst, sondern vielmehr sollten das auch Regeln sein und Grundsätze sein, nach denen du versuchst, auch dein Leben zu richten. Denn das gesamte Leben, sei es das eigene Leben, das Leben der Menschen, das gesamte Leben besteht eigentlich aus der Dawa zu Allah azza wa jal. Und deswegen ist dieser Begriff der Aufruf zu Allah, nein, es sollte vielmehr die Beziehung zu Allah sein, die Beziehung mit Allah subhanahu wa ta'ala, zu der man versucht aufzurufen. Allah azza wa jal erwähnt in Surat Fussilat, beginnend ab Vers 30 bis 36 in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche. Gewiss diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah und sich hierauf recht verhalten, auf sie kommen die Engel herab und sie sagen ihnen, fürchtet euch nicht, seid nicht traurig, und vernehmt die frohe Botschaft vom Paradiesgarten, der euch stets versprochen wurde. Wir sind eure Beschützer im diesseitigen Leben und im Jenseits. Ihr werdet darin haben, was eure Seelen begehren, und ihr werdet darin haben, was ihr erbetet, yani das, was ihr wünscht, das, was ihr möchtet. Eine gastliche Aufnahme von einem Allvergebenden, einem Barmherzigen, yani eine gastliche Aufnahme von Allah subhanahu wa ta'ala. Ich versuche das Ganze immer, wenn wir die Übersetzungen der Verse rezitieren. Die sind manchmal im Deutschen so ein bisschen sperrig formuliert, weil auch viele junge Geschwister da sind, ist es auch wichtig, dass auch die Jungen von uns auch checken, was mit diesen oder verstehen, was mit diesen Versen gemeint ist. Eine gastliche Aufnahme von dem Allvergebenden, dem Barmherzigen. Ja, nee, eine gastliche Aufnahme, eine gute, eine rechtschaffende, eine gute Aufnahme von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wer spricht bessere Worte, als wer zu Allah ruft? Ja, nee, in der Form gestellt, sowas wie eine rhetorische Frage. Und wer spricht bessere Worte, als wer zu Allah ruft, rechtschaffen handelt und sagt, gewiss doch, ich gehöre zu den Muslimen. Ja, nee, es gibt niemanden, der bessere Worte spricht, als derjenige, der sagt, der zu Allah ruft, der rechtschaffen handelt und sagt, gewiss, ich gehöre zu den Muslimen. Das heißt, niemand ist besser als derjenige, der zu Allah subhanahu wa ta'ala ruft, der sich selbst zur Religion aufruft, der die Menschen zu dieser Religion Allah azza wa jal aufruft. Rechtschaffen handelt, ja nicht nur der bloße Aufruf und zu sagen, was man machen sollte, sondern diese Person erkennt man daran, dass sie ebenfalls rechtschaffen handelt, dass sie gut handelt, dass sie gute Taten vollzieht. Und er sagt, gewiss, ich gehöre zu den Muslimen. Nicht gleich ist die gute Tat und die schlechte Tat. Wehre mit einer Tat, die besser ist, die schlechte ab. Das heißt, wenn du eine schlechte Tat vollzogen hast, versuche sie mit der besseren abzuwehren. Wehre mit einer schlechten Tat eine oder wehre mit der Tat, die besser ist, die schlechte Tat ab. Dann wird derjenige, zwischen dem und dir Feindschaft besteht, so als wäre er ein warmherziger Freund. Yani, wenn du die Menschen auf gute Art und Weise empfängst, sie aufnimmst, mit ihnen redest in einer guten Art und Weise, in der besten Art und Weise, dann wird der zwischen dem und dir vielleicht eine Feindschaft vorher war, dann wird es so sein, als sei er ein warmherziger Freund zu dir. Aber dies wird nur denjenigen dargeboten, yani diese Stufe, über die wir reden, diese wird nur erreicht von denjenigen, die standhaft sind, yani die standhaft bleiben auf der Religion Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, es wird nur demjenigen gegeben, dargeboten, der ein gewaltiges Glück hat. Und wenn dich vom Shaitan eine Eingebung aufstachelt, yani wenn du verspürst eine Eingebung, eine Einflüsterung des Shaitans, dann suche Zuflucht bei Allah, denn wahrlich, er ist der Allhörende und der Allwissende. Das sind die Verse, wie wir sie erwähnt haben, 30 bis 36. Ich habe mir Mühe gegeben, dass wir diese nicht so trocken einfach, wie es im Deutschen oftmals übersetzt ist, sondern dass wir versuchen, auch diese Verse zu leben. Und das ist das, was wir auch in unserem alltäglichen Leben brauchen. Wenn wir Worte Allah subhanahu wa ta'ala hören, dann geht es nicht nur darum, diese Worte zu hören, sondern das Ziel sollte auch sein, dass man versucht, diese Worte zu leben, diese Zeilen, diese Verse, die Allah subhanahu wa ta'ala offenbart, dass man diese versucht zu leben. Denn dann, wenn du danach versuchst zu leben und diese Verse, diese Ereignisse auch wirklich lebst, dann werden sie etwas mit dir machen und dann wirst du eine Veränderung verspüren. Aus diesen Versen, wie wir sie erwähnt haben, haben wir 10 Grundregeln der Da'wah erwähnt. Die erste Regel ist, und wie wir erwähnt haben, wenn wir über die Da'wah sprechen, der Aufruf zu Allah subhanahu wa ta'ala, dann ist nicht damit, oder dann soll sich nicht nur derjenige angesprochen fühlen, der Unterrichte hält oder der Vorträge hält, sondern jeder Einzelne von uns, wenn er diese Grundregeln der Da'wah hört, sollte versuchen, diese in seinem eigenen Leben zu implementieren. Denn nur das, was du wirklich lebst, wonach du lebst, was du fest in deinem Herzen verankert hast, nur dazu kannst du auch tatsächlich erfolgreich aufrufen. Die 10 Grundregeln der Da'wah. Die erste ist, dass man sagt, unser Herr ist Allah. Die zweite ist, dass man, nachdem man das gesagt hat, dass man standhaft bleibt auf dem Wege der Religion. Die dritte Grundregel der Da'wah ist, oder die frohe Botschaft, dass die Engel herabkommen und dir diese frohe Botschaft des Paradiesgartens geben. Die vierte Grundregel, die wir entnehmen, dass es niemanden gibt, der Besseres spricht, als derjenige, der zu Allah aufruft, rechtschaffen handelt und sagt, gewiss, ich gehöre zu den Muslimen. Sprich, die vierte Regel, niemand spricht Besseres. Die fünfte, dass er eine gute Tat vollzieht. Und die sechste, dass er sagt, ich bin ein Muslim. Und diese Aussage, ich bin ein Muslim, mag vielleicht für den einen oder anderen eine normale Aussage sein. Aber dass du sagst, ich bin Muslim und dass du auch danach lebst, ist die höchste Stufe, die du erreichen kannst. Weil dann wirst du von einem Muslim die Stufe des Dieners zu Allah subhanahu wa ta'ala erreichen. Die siebte Stufe ist, dass die Hasanat besser sind als die Sünden. dass die gute Tat besser ist als die schlechte Tat. Die achte ist, dass man besser handeln sollte. Die neunte ist, dass diese Stufe nur derjenige erreicht, der wirklich eine große oder eine höhere Art der Rechtschaffenheit erreicht hat. Und die zehnte Grundregel der Da'wah, dass wenn du eine Einflüsterung des Shaitan erfährst in deinem alltäglichen Leben, worin auch immer, dass du dann Zuflucht suchst zu Allah subhanahu wa ta'ala.
إذن القاعدة الرابعة من قواعد الدعوة الإخلاص. الإخلاص في الدرس الماضي تكلمنا عن فضل الإخلاص وكيف كان سببا في تفريج كرب المكروبين الذين أواهم المبيت إلى غار فدخلوا انحدرت صخرة فسدت عليهم باب الغار فكان منهم البار بوالديه بإخلاص وكان منهم صاحب العفة الذي ذكر بالله فامتنع عن الزنا وكان منهم الوفي الذي ثمر مال الأجير فتحركت الصخرة وكانت النجاة بفضل الإخلاص. هنتكلم الآن على الوجه الآخر. حديث كلكم يحفظه وكثيرا ما رددناه وذكرناه هو حديث أول ثلاثة تسعر بهم النار، أول ثلاثة تسعر بهم جهنم. ولما نقول تسعر بهم جهنم من المعلوم أن إشعال النار يبدأ بالحطب الرديء قليل القيمة، ثم بعد ذلك بنضع الحطب الجيد. لما بتيجي تشعل النار بتبدأ بماذا؟ بالرديء اللي بيسميه البعض باللهجات المختلفة العفش الذي لا قيمة له، وبعد كده بتحط الحطب الجيد. فلما يقول أول من تصعد بهم جهنم، يعني دول أردأ الناس وأقل الناس منزلا، رغم أن أعمالهم كانت عظيمة كما سنرى. قال النبي عليه الصلاة والتسليم إن أول ثلاثة يقضى بهم إلى جهنم، في رواية تصعر بهم جهنم، رجل استشهد وعالم قارئ للقرآن وصاحب مال منفق جواد. يا رب سلم، شوف الأعمال العظيمة دي صغرتها النية، لأن الإخلاص يجعل القليل عظيما والرياء يجعل العظيم حقيرا. سبحان الله، هي قضية قلوب يا إخوة، قضية أعمال وقلوب. سبحان الله، لماذا أتيت المسجد؟ لماذا جلست في مجلس العلم؟ لماذا يتكلم المتكلم؟ هذه قضية خطيرة جدا. لماذا تقيم الليل؟ لماذا تصل الرحم؟ لماذا تبر بوالديك؟ لماذا تحسن إلى زوجاتك وإلى أولادك؟ قضية إخلاص، صدق مع الله. أي عمل إن كان عظيما ولكن فيه سمعة أو رياء أصبح حقيرا، يكون وبالا عليك، نسأل الله السلام. ده رجل استشهد، طب لماذا تصعد به جهنم؟ إذا عرف السبب بطل العجب. قال رجل استشهد، أدي أول واحد، أتي به يوم القيامة فعرفه نعمته عليه فعرفه، أي ذكره الله بالنعم، أعطيناك عمرا مديدا وقوة وصحة وفروسية وشجاعة وعدد له النعم، عرف النعم. قال ماذا عملت فيها؟ قال يا ربي لقد قتلت في سبيلك حتى قتلت من أجلك يا رب العالمين. يقول الله له كذبت، وتقول الملائكة له كذبت، إنما قتلت ليقال شجاع جريء وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في جهنم. كان بيقاتل ليه؟ عشان عليه بطل، ده شجاع ده جريء، يعني بيقاتل من أجل الله أم من أجل الناس؟ من أجل الناس، مش من أجل الله أبدا. يا شوف قضية القلوب، قضية النوايا خطيرة ازاي. ده أول من تصعد به النار. اللي نال الشهادة في ساحة المعركة وقدم روحه، لكن قدمها سمعة ورياء. فالناس عند الجهاد يتفاوتون، هناك من يقاتل عصبية لقبيلة أو لأرض أو لكذا، هذا ليس في سبيل الله، وهناك من يقاتل حمية، بطل شجاع جريء فارس، كيف؟ يقول لك مش عارف أنا مين؟ مين حضرتك؟ مين حضرتك؟ عاوز أعرف، عبد ضعيف مسكين، تقتلك شرقة، وتنتنك عرقة، وتؤذيك بقى، مين حضرتك؟ شوية عرق في الصيف تزكم أنوفنا وتدمع أعيننا من نتن الريح، مين حضرتك؟ انظر إلى حالك في دورة الخلاء وكفى، وأنت تخرج فضلاتك، مين أنت؟ تؤذيك بق، البق ده نوع من أنواع الحشرات الصغيرة، لو كانت في الفراش ما تنامكش الليل، بيسميها البعض الأكلان، بتمص الدم، بتاع قد كده، ضعيفة، لكن لا تنام الليل بسببها، مين حضرتك؟ عارفين البرغوت؟ عندكم هنا في ألمانيا حاجة اسمها الفلو ماركت، عارفين الترجمة بالعربي؟ يعني سوق البراغيث، البرغوت بتاع بيتنطط كده صغير، سوق البراغيث، لأنه بيبيع مستعمل، والمستعمل فيه إيش؟ البراغيث دي، حشرات دي. مين أنت؟ نفسي أعرف مين أنت؟ تقتلك شرقة، تيجي تشرب شوية مية، تشرق تموت، مين أنت؟ شوية برد ينيموك في الفراش، مين أنت؟ أخبرني بربك من أنت؟ شوف كده الأعرابي لما دخل المهلب ابن أبي صفرة رحمه الله، وكان قائد الجيوش في ظل الدولة العباسية وما بعدها، يعني فارس الفرسان بلغة العصر، وزير دفاع دولة، وزير الدفاع لما بيمشي في طريق بيضرب له البروجي وموكب حراسة ومشددة وشغلان، فكان في معركة وانتصر ورجع، فقام الناس يسلمون عليه فرحا بالنصر، إلا أعرابي كان مشغول فقعد ولم ينظر إليه، فإذا بالمهلب ابن أبي صفرة يدنو من الأعراب معلما إياه، أنا قائد الجيوش يعني قم رحب بنا وهذا واجب شرعي، قال يا أعرابي ألا تعرف من أنا؟ قال نعم أعرفك، أولك نطفة قذرة، آخرك جيفة مذرة، وبين ذاك وتلك تحمل العذر. فبكى المهلب وقال أنت من عرفني؟ الله، أنت ده أولك كانت إيه؟ نطفة، قطرة ماء، من الرجل إذا ظهرت على ثوب أحدنا يستحي أن يراه بها الناس، هذه البداية، نطفة، آخرك جيفة منتنة، لما تموت هتجيف في قبرك ولا يطاق الريح، وبين النطفة والجيفة تحمل إيش؟ العذرة، شايل جواك البول والغائط. فبكى المهلب، أمة كانت إذا ذكرت تذكرت، وإذا نصحت انتصحت، تعال قول أنت الكلام ده مثلا لواحد صاحب منصب عشان تعرف الفارق، لماذا نصرهم الله؟ كان الأمير إذا نصح سرا انتصح، ويعود إلى رشده، ويعود إلى الحق، وكانوا يحبون الناصحين، لا يحبون المنافقين المداهنين، كانوا يقربون أهل النصر اللي بنسميها بطانة الخير اللي بتعينك على المنهج، تذكرك عند الغفلة وتنصحك عند الانحراف. هذا هو المحب الصادق الذي يقول لك اتق الله إذا ابتعدت. فمين حضرتك بقى؟ هي دي المشكلة، أنت اللي مش عارف نفسك. قال: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ الله أكبر، رجعه للأصل. خلق من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والترائب. انتبه لحالك، إياك أن تغتر، إياك أن تخدع بصحة أو قوة. قرأت كده من ضمن أخبار الواقع قصة شاب كان جميل الصورة، كان بيسموه ملك جمال الأردن تقريبا، شاب وسيم وصحة وقوة وشهرة ومال، أخذ عينا مرض فذهبت الصحة والجمال ثم مات. من أنت؟ اوعى تقول يا ارض تهدي ما عليك ادي يا خايب. ده القران يقول: ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. اضرب براحتك بقى في الارض، هتخرق الارض؟ انظر الى طلقه القدره، شويه ريح وشويه نار دمروا ولايات من الغطرسه والقوه والجبروت والظلم في يومين، في يومين. لوس أنجلوس بيرتش قصورها وخبصها وكبرها وإنكارها للرب بيرتش، شوية نار. كاليفورنيا بيرتش، مشاكل بيخرجوا المرضى بالأسرة جريا فرارا من النار كما فعلوا بالمسلمين في فلسطين وفي سوريا. الآن قاعدين في الخيام يتلقون المساعدات كما فعلوا في أهل سوريا وأهل فلسطين. الجزاء من جنس العمل. من أنتم؟ من أنتم؟ عباد من عباده، عبيد من عبيده، تتجرؤون على العظيم جل جلاله فرصة وكبرا وغرورا؟ طيب، وما يعلم جنود ربك إلا هو. استعجلوش يا إخوة، لا تتعجلوا. النمرود بن كنعان قال: أنا أحيي وأميت. قيل أنه ظل 400 سنة يعبد من دون الله. كم سنة؟ 400 سنة. قتله الله ببعوضة. وما يعلم جنود ربك إلا هو. فرعون مصر فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. وقال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ قتله الله بشوية مية في اليم. وما يعلم جنود ربك إلا هو. أقوام كفرت وكذبت أهلكها بصيحة، وأقوام أغرقها في الماء، وأقوام بالحجارة. وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه. فليه الكبر؟ ليه مش عارف أنا مين؟ فاحذر بقى الحمية. إذن لن يكون في سبيل الله إلا من قاتل مخلصا لمن؟ لله. فهذا قاتل سمعة ورياء، حبط عمله، وكان من أول من تصعد بهم جهنم. نعم.
Wir haben vorhin zur Einführung des Vortrages erwähnt, diese 10 Grundregeln der Dawah, die wir entnommen haben aus Surat Fussilat. Im letzten Unterricht, also wir sind jetzt bei der 4. Grundregel, welche besagt: Und wer spricht bessere Worte, als wer zu Allah ruft, rechtschaffen handelt und sagt, ich gehöre zu den Muslimen? Das heißt, wie wir vorhin erwähnt haben, wer spricht bessere Worte, als derjenige, der zu Allah ruft, rechtschaffen handelt und sagt, ich gehöre zu den Muslimen? Und damit diese Dinge angenommen werden, damit deine Rechenschaftheit, deine Rechtschaffenheit angenommen wird, damit deine Taten von Allah subhanahu wa ta'ala angenommen wird, dass diese Aussage, ich bin Muslim, yani ich bin Gott ergeben, auch tatsächlich authentisch ist und angenommen wird, braucht es die Aufrichtigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala. Braucht es Al-Ikhlas, zu Arabisch Al-Ikhlas. Immer wenn man darüber spricht, über die Aufrichtigkeit, wann eine Tat angenommen wird, hört man ganz oft die Thematik Aufrichtigkeit, Al-Ikhlas, Aufrichtigkeit, Al-Ikhlas. Das heißt, dass du in deiner Tat, die du vollziehst, niemanden oder das Wohlgefallen von niemandem erlangen möchtest, außer das Wohlgefallen von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, egal welche Tat du vollziehst diese Tat für Allah azza wa jalla. Egal welche Tat, was auch immer oder wie groß diese Tat ist, braucht es eine Art der Aufrichtigkeit. Und diese Aufrichtigkeit ist eigentlich zum Verständnis einfach. Im alltäglichen Leben kann es schon herausfordernd sein. Weil du musst diese Tat, die du vollziehst, du musst, bevor du diese Tat vollziehst, musst du aufrichtig sein. Und während du die Tat vollziehst, musst du aufrichtig sein. Und nachdem du diese Tat vollzogen hast, musst du aufrichtig sein. Und deswegen sehen wir ganz viel im Koran, in dem Allah subhanahu wa ta'ala immer darüber spricht, über die Aufrichtigkeit, oder dass er von den Gottesfürchtigen, oder dass er die Taten von den Gottesfürchtigen annimmt. Und der Gottesfürchtige ist derjenige, der auch tatsächlich Ikhlas hat in seiner Ibadah zu Allah subhanahu wa ta'ala. Aber darauf möchte ich jetzt nicht zu sehr eingehen, weil das war Thematik des letzten Vortrages. Die Aufrichtigkeit in der Ibadah zu Allah subhanahu wa ta'ala. Heute sprechen wir über das Gegenteil der Aufrichtigkeit. Und manchmal ist das ganz wichtig, wie man im Arabischen gibt es ein Sprichwort, das sagt, den Wert einer Sache erkenne ich, wenn ich das Gegenteilige verstanden habe. Das heißt, um Al-Ikhlas vielleicht besser oder umfangreicher zu verstehen, ist es manchmal auch wichtig, über das Gegenteil von Al-Ikhlas, sprich zu Arabisch Ar-Riya oder zu Deutsch die Augendienerei zu sprechen. Das bedeutet, dass ich mit meiner Tat, die ich vollziehe, dass ich nicht nur, vielleicht verlange ich damit das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala, aber nicht nur, weil auch in der Stufe der Augendienerei gibt es Verschiedenes. Es gibt Taten, die machst du nur für die Menschen. Es gibt Taten, die machst du ein bisschen für Allah und ein bisschen für die Menschen. Und dann gibt es die Aufrichtigkeit, in der du die Taten nur für Allah subhanahu wa ta'ala machst. Um diese Thematik der Augendienerei besser zu verstehen, sehen wir uns einen gewaltigen Hadith an, in dem es heißt, am jüngsten Tag wird das Höllenfeuer angezündet mit einem Schahid, mit einem Gelehrten und mit einem, der großzügig gespendet hat. Und im ersten Moment als Muslim, wenn du diese Aussage hörst, ist es ja eigentlich verrückt, weil das sind ja eigentlich genau die, die man sich vorstellt, dass diese vielleicht als erstes ins Paradies gehen. Ja, nicht der Schahid, derjenige, der auf dem Schlachtfeld gefallen ist. Und derjenige, der sich viel Wissen angeeignet hat. Ja, nicht, vielleicht hat er sein ganzes Leben damit verbracht, sich Wissen anzueignen. Und derjenige, der großzügig und rechtschaffen immer und immer wieder gespendet hat. Das heißt, wenn ich dir diese drei Personen grundsätzlich vorstelle, dann würdest du dir niemals vorstellen und sagen, dass diese Menschen bestraft werden von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber diese Aussage ist deswegen so wichtig, weil sie uns zeigt, dass alles in deiner Ausübung deiner Taten, jegliche Tat, steht und fällt mit der Absicht, die du hast. Das heißt, am jüngsten Tag wird der Shahid auferstehen, er wird von Allah subhanahu wa ta'ala gefragt oder Allah azza wa jal erwähnt ihm seine Gaben, die er ihm gegeben hat. Und das gehört zur Fairness, zur Gerechtigkeit und aber auch zur Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Und er wird zu dem Shahid sprechen. Ja, wir reden über den Shahid. Wir reden nicht über jemanden, der immer mit Frevel und so weiter, sondern wir reden über denjenigen, der auf dem Schlachtfeld gefallen ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt seine Gaben ihm gegenüber. Yani die Gaben Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber dem Shahid. Und er sagt ihm, habe ich dir nicht das gegeben und Zeit und Kraft und Möglichkeiten und Gaben und so weiter und so fort. Und dann wird er sagen, ja, mein Herr, hast du gemacht. Und dann wird ihn Allah subhanahu wa ta'ala, wofür hast du das verwendet? Und dann wird er sagen, ja Allah, ich habe das verwendet und bin gestorben bzw. gefallen auf deinem Weg. Und dann wird ihm Allah subhanahu wa ta'ala sagen, du hast gelogen, oder? Du lügst. Die Aussage, die dieser Shahid in diesem Moment trifft, ein Teil davon ist wahr und ein Teil davon ist gelogen. Der wahre Teil davon ist, dass er sagt, ich habe es genutzt und bin gestorben oder ich bin gestorben auf dem Schlachtfeld. Dieser Teil ist nicht die Lüge, dass er sagt, ich hab gekämpft, sondern die Lüge in dieser Aussage ist, dass er sagt, für dein Wohlgefallen. Das ist die Lüge, die erwähnt wird. Ja, nee, er ist ja offensichtlich, ist er ja als Shahid, ja, nee, gefallen auf dem Schlachtfeld. Aber die Lüge, die er hier erwähnt, ist, dass er sagt, um deinetwegen, um dein Wohlgefallen zu erlangen. Und das ist die Situation, in der er gelogen hat. Das heißt, liebe Geschwister, man muss diese Thematik, wenn man sie besser verstehen will, kannst du es dir folgendermaßen vorstellen. Die größte Tat, die du dir vorstellen kannst, egal was, die größte rechtschaffende, gute Tat, wir reden nicht von den Sünden, die größte gute Tat, die du dir vorstellen kannst, egal was es ist, kann kaputt gemacht werden mit der Absicht. Und die kleinste gute Tat, die du vollziehst, die kann gewaltig werden mit deiner Absicht. Und deswegen sagt man, diejenigen, die wirklich Wissen haben, sind diejenigen, die wissen, wie sie mit ihren Absichten umzugehen haben. Das heißt, die größte und gewaltigste, offensichtlich gute Tat kann zugrunde gehen, weil deine Absicht falsch war. Und die kleinste Tat, und wir neigen oftmals dazu, kleine Taten als klein zu sehen oder sie noch kleiner zu sehen. Aber diese Tat, auch wenn sie in deinen Augen klein ist, kann sie bei Allah subhanahu wa ta'ala gewaltig werden mit der richtigen Absicht. Und deswegen sollte sich an jeder Einzelne von uns immer wieder an die eigene Nase fassen. Egal was er tut an rechtschaffenden Taten, egal was er macht, dass er sich immer und immer wieder vor Augen hält, woher er eigentlich gekommen ist und wo sein Ausgang sein wird. Und dass all diese Taten, die er vollzieht, egal wie sie ihm vorkommen, dass er wissen sollte, dass diese nur mit der richtigen Absicht und mit Ikhlas zu Allah subhanahu wa ta'ala angenommen werden. Und deswegen ist es immer wieder wichtig, mit sich selbst abzurechnen. Immer wieder von Zeit zu Zeit, wo stehe ich eigentlich und wo will ich hin? Und wie sind meine Taten gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala? Und wie ist mein zwischenmenschlicher Umgang mit meinen muslimischen Geschwistern? Gehöre ich zu denjenigen, der jetzt vielleicht ein bisschen fortgeschritten ist im Praktizieren und dann schaut er jetzt auf die anderen herab und dass sie ja so wenig machen und so weiter und so fort. Und deswegen, liebe Geschwister, das ist eine so wichtige Sache, bei der man manchmal das Gefühl hat, dass wir ihr nicht genug Beachtung schenken. Und deswegen hat der Sheikh noch ein bisschen intensiver ist er darauf eingegangen und hat erwähnt, der Mensch sollte sich immer wieder die Frage stellen, was denkt er, was er ist? Denn egal wie durchtrainiert du bist, egal was für ein Erscheinungsbild du hast, egal wie viel Vermögen du gemacht hast, egal wie viel Business du gemacht hast, egal wie viel und egal wie viel und egal wie viel. All diese Dinge sind nichts. Und das ist wichtig, das erwähnen wir nicht, um zu sagen, dass der Muslim jetzt schwach sein sollte und er sollte kein Business machen oder er sollte nicht trainieren oder er sollte nicht auf sein Äußeres achten. Das ist auch wichtig, dass wir das verstehen. Der Islam ist eine Hasana, ist etwas Gutes zwischen zwei schlechten Dingen. Und deswegen, es ist nicht der Aufruf, dass wir sagen, okay, ich werde sowieso eines Tages sterben, ich kümmere mich nicht mehr um mich selbst, ich treibe keinen Sport, ich sehe nicht, dass die halalen Geschäfte, die ich mache oder der Erwerb von Lebensunterhalt und so weiter, das ist nicht der Islam. Aber nichtsdestotrotz solltest du dir in deinem alltäglichen Leben immer wieder vor Augen halten, dass wir alle aus einer gewissen Flüssigkeit entstanden sind. Egal wie sehr du dir vorkommst, egal wie du dich im Spiegel betrachtest, du bist entstanden aus einer Flüssigkeit. Wenn man diese Flüssigkeit an deinen Kleidung sehen würde, und entschuldigt, dass ich auf diese so detailliert darauf eingehe, aber so hat es auch der Sheikh erwähnt und manchmal ist es wichtig, dass man sich das vor Augen hält. Du bist aus einer Flüssigkeit entstanden, die, wenn man diese Flüssigkeit an deinem Körper sehen würde oder an deiner Kleidung sehen würde, du dafür dich schämen würdest. Und deswegen sagt man, zur damaligen Zeit eine hoch angesehene Persönlichkeit kam zu einer Gemeinschaft und hat sich hingesetzt und ein Al-Arabi, yani oftmals wird das übersetzt mit Wüstenaraber, das sind die Menschen, die sehr einfach geblieben sind, auch in ihrer Denkweise. Und diese Person ist ein hohes Ansehen gewöhnt und hat ihm gesagt, weißt du denn etwa nicht, wer ich bin? Ja, nicht stehst du nicht auf, um mich zu begrüßen? Und dann hat er ihm gesagt, was bist du? Du bist jemand, der aus einer Flüssigkeit entstanden ist. Am jüngsten Tag, nicht am jüngsten Tag, am Tage deines Todes wirst du eventuell eine stinkende Leiche sein. Und währenddessen trägst du dein Leben lang Urin und Kot mit dir rum. Ja, nee, das erwähnen wir nicht. Und mir ist es wirklich wichtig, das zu erwähnen, dass man jetzt nicht Paranoia kriegt und man gibt jetzt sein Leben auf und so weiter und so fort. Nein, nein, der Islam ruft den Menschen dazu auf, dass er gut und auf der Erde umhergeht und nach seinem Rizq trachtet und so weiter und so fort. Aber das nur, um zu erwähnen, dass egal wann du einen Höhenflug hast, egal wenn es ums Praktizieren geht, um dein Erscheinungsbild oder wie auch immer, immer dann, wenn du so einen Höhenflug hast, bei dem du selbst, und man merkt das oftmals selbst, ne, dass man gerade so einen Höhenflug hat, wenn du so einen Höhenflug hast, dass du dir genau das vorstellst. Du bist einer Flüssigkeit entstanden, du wirst sterben und dazwischen sind ein paar Tage, in denen du dies oder jenes machst. Deswegen, liebe Geschwister, dass wir es wie erwähnt haben, As-Shahid, derjenige, und auch wenn As-Shahid in diesem Moment, ne, offensichtlich der Shahid, weil wenn wir von der Begrifflichkeit des Märtyrers ausgehen, dann haben wir ja eigentlich schon festgesetzt, dass er angenommen wurde von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber offensichtlich der Shahid, einfach nur, dass wir das sprachlich nochmal ein bisschen genauer definieren, der offensichtliche Shahid steht am jüngsten Tag auf und Allah subhanahu wa ta'ala wird ihm sagen, was hast du gemacht? Und er sagt, ich habe auf deinem Weg gekämpft und ich bin auf deinem Wege gestorben. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird ihm sagen, kadhabt. Und das ist eine gewaltige Sache, dass Allah zu ihm sagt, du hast gelogen oder du lügst. Und dann wird er, wir kommen, der Sheikh wird gleich weitermachen mit den anderen zwei, deswegen will ich ihm das nicht vorwegnehmen, aber dann wird er in die Hölle gesteckt und mit ihm und mit denjenigen dieser Sorte wird das Höllenfeuer angefacht, um uns zu verdeutlichen mit dieser Aussage, pass auf deine Taten auf. Pass auf deine Taten auf, egal was du machst, es sollte aufrichtig sein zu Allah azza wa jall.
قال النبي عليه الصلاة والسلام عالم قارئ للقرآن كان عالما متقنا وكان متقنا للقرآن صوته ندي جميل فأتي به يوم القيامة فعرفه نعمته عليه فعرفه تفضلنا عليك بالعلم والفهم والقرآن فماذا عملت فيه قال يا رب لقد تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن أنا تعلمت العلم النافع وبدأت أعلم الناس هذا العلم وقرأت فيك القرآن يعني تعلمت القرآن وأتقنته وبدأت أعلم القرآن وبدأت أتعامل بالقرآن في صحة الصلاة والعبادات أؤم الناس في الصلاة وأعلم أبناء المسلمين القرآن إلى آخر الأعمال عمل أعمال البرية يقول الله تعالى له كذبت وتقول الملائكة له كذبت إنما تعلمت وعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ وقد قيل يا من نسأل عنك قالوا عن علمك وسعة علمك وأنت كنت تبغي هذا تبغي أن يقال عنك هذا لأن العالم الناس تكلموا عنه بالخير طبعا ده شيء طبيعي إنما المعول على إيه؟ نياته هل يقصد من وراء التعليم ذلك؟ عاوز يجي عشان الناس تتكلم عنه؟ هي دي السؤال وصاحب الصوت النادي الطيب كلنا هنقول عليه ما شاء الله صوته طيب وجميل لكن هل هو يقصد أن ينال الشهرة هذه أم يبتغي وجه الله؟ هو ده السؤال ودي ما حلوها فين؟ القلب لا يعلمها إلا من؟ الرب عشان كده لازم نجتهد على النوائل يقول أحد السلف جاهدت نياتي 20 سنة حتى استقامت لي تخيل بقى ده متفرغ للنية كم سنة 20 سنة كل عمل يبدأ يجدد النية وينظر للقلب ماذا فيه كل قول كل فعل يا ربي سبحانك فنحن في أمس الحاجة لهذا أن نتعهد النية ندرب نفسنا على الإخلاص وابتغاء مرضات الله إنما تعلمت وعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في جهنم يا رب سلام قال ورجل صاحب مال وسع الله عليه من كل أصناف الماء أتي به فعرفه نعمته عليه فعرفه يعني أعطيناك الدنيا وما فيها من أسباب وسعة وبركة ومال كان رجل أعمال زي ما عبد الكريم يقول لك بيزنس مان عنده الدراهم عنده اليورو ما شاء الله. الكونت، الكونت معمر بلغة المغاربة، يقول لك معمر. ها نهار كبير هذا، ها صاحبنا ده. أعطيناك ومنحناك ويسرنا لك السبل، ماذا عملت؟ قال يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت لك فيها. ده أنا كنت بنفق في كل أول خير، أروح مسجد في مدينة ميرسيش الشيخ إرتكن يتكلم عن الصدقة، أروح مطلع 1000 يورو. أروح مسجد السنة في زول صباح على الشيخ سيد هناك بيتكلم على الصدقة، أطلع 1000 يورو. أروح مش عارف مسجد فين أطلع، يقولوا لنا في مريض محتاج لمال أطلع، واحدة يتيمة محتاجة كفالة أطلع، أرملة أطلع، إخوانك فين في سوريا في فلسطين أطلع. ما شاء الله ما ترك ذهبا لابن الإيه، ما شاء الله عليه. تمام كده، خير ولا خير ولا ده مش خير، ده خير أهو. هاي تعالوا نشوف. يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت لك فيها. يقول الله له كذبت، وتقول الملائكة له كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد كريم وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في جهنم. انظر إلى الرياء والسمعة، الرياء جعل الأعمال العظيمة صغيرة حقيرة لا قيمة لها، وده مصداق لقول الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن لابد في الدعوة إلى الله أن تبتغي أيها الداعي إلى الله وجه الله فقط. الله يعلم هذا من قلبك، حتى وإن تزييت بألف زي من الإخلاص أمام الناس في ورع اسمه الورع الكاذب، وهناك من يتشبع بما لم يعط، الله عليم يا إخوة، يعلم خاطرة نفسك وحركة ضميرك سبحانه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالإخلاص قاعدة مهمة من قواعد الدعوة إلى الله. المقام ده ولسه القواعد كثيرة تحتاج إلى وقفات ووقفات، إن قدر بقاء وكان لقاء هنقف مع القاعدة الخامسة، والتي هي بعنوان العمل الصالح أساس الدعوة إلى الله. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، علشان يتجلى الرب عليك لا بد أن توفق للعمل بالعلم الذي عندك، فإن وفقت وكنت عابدا كانت التجليات عليك أيها الداعي إلى الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
Wir kommen zurück zur Aussage, wie wir sie vorhin erwähnt haben. Wir kommen zur nächsten oder zur Aussage, bei der wir vorhin waren. Wir haben gesagt, drei Personen, mit denen das Höllenfeuer angezündet wird. Warum erwähnen wir diese Aussage? Zur Verdeutlichung, wie wichtig es ist, aufrichtig zu haben in den Taten zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wir haben den ersten erwähnt und das war der. Wer war das? Das war der Shahid. Genau. Wir haben den ersten erwähnt und haben gesagt, es ist der Shahid, derjenige, der auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala, yani offensichtlich auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala die Shahada erlangt hat, offensichtlich, und Allah subhanahu wa ta'ala ihm gesagt hat, dass er gelogen hat und ihn ins Höllenfeuer gesteckt hat. Wir kommen zum zweiten und in dieser Aussage sind drei Arten erwähnt oder drei Eigenschaften erwähnt oder drei Arten von Personen erwähnt. Die nächste Person ist der Wissende, der Gelehrte, derjenige, der viel Wissen sich angeeignet hat. Und er wird am jüngsten Tag zu Allah subhanahu wa ta'ala kommen. Und Allah azza wa jal wird ihn auferstehen lassen und wird ihm sagen, und er wird ihm nochmal seine Gaben aufzählen. Habe ich dir nicht das gegeben? Habe ich dir nicht die Möglichkeit gegeben, Wissen anzueignen? Habe ich dir nicht die Möglichkeit gegeben zur Da'wah? Habe ich dir nicht dazu verholfen, den Koran auswendig zu lernen? Habe ich dir nicht dazu verholfen, diese Bücher auswendig zu lernen? Habe ich dir nicht dazu verholfen, Wissensrunden zu besuchen? Habe ich dir nicht dazu verholfen, selbst Vorträge zu halten, um den Menschen die Religion beizubringen? Und dann wird er sagen, ja, ja Allah. Das heißt, er erkennt im ersten Step die Gaben Allah subhanahu wa ta'ala an. Und dann wird ihn Allah azza wa jalla sagen oder fragen, was hast du damit gemacht? Und er wird sagen, ja Allah, ich habe gelernt und ich habe auswendig gelernt und ich habe den Koran gelernt und ich habe die Menschen aufgerufen und Wissen angeeignet und so weiter und so fort, deinem Wohlgefallen wollend. Und das ist, wie wir erwähnt haben, das ist die Lüge. Und dann wird ihm Allah sagen, du hast gelogen. Und die Engel werden sagen, du hast gelogen. Und auch hier, genauso wie beim Shahid, es ist nicht abzusprechen, dass er den Koran auswendig gelernt hat. Und es ist ihm auch nicht abzusprechen, dass er Wissen angeeignet hat. Das ist ihm nicht abzusprechen. Das ist nicht die Situation, in der er gelogen hat. Oder den Bezug, den er dazu nimmt, in dem er gelogen hat. Den Bezug der Lüge, oder der betrifft er diese Aussage, indem er sagt, ich hab's für dich gelernt. Ich hab's deinetwegen gemacht. Das ist das, worin er gelogen hat. Und dann wird ihm Allah sagen, kadabt, du hast gelogen. Und die Engel werden sagen, gelogen, du hast gelogen. Vielmehr hast du es gemacht, damit man sagt, der ist wissend. Damit man sagt, der kennt den Koran auswendig. Und dann sagt Allah azza wa jal, waqad qil. Und es ist geschehen. Das heißt, du hast gewollt, dass die Menschen das über dich sagen. Und es wurde dir gesagt. Das heißt, heute hier bei mir hast du keine Akkreditierung. Du hast keine Belohnung. Du hast nicht die Möglichkeit, du hast es gemacht, damit die Menschen das sagen. Und die Menschen haben es gesagt. Also als würde Allah azza wa jalla ihm damit sagen, dein Ziel, weshalb du gelernt hast und auswendig, das hast du erreicht. Dein Verlangen, das du hattest, wurde gestillt. Dein Ansehen, das du wolltest unter den Menschen, das hast du bekommen in der Dunya. Dass die Leute sagen, boah, mashallah, hinter ihm zu beten, seine Stimme ist Bombe. Das hast du bekommen. Dass die Leute sagen, boah, mashallah, sein Wissen, das er sich angeeignet hat, der ist so wissend, du kannst ihn egal was fragen, das hast du bekommen. Dass man sagt, boah, wie er die Vorträge hält und wie er das Wissen vermittelt, dieses Ansehen, das du angestrebt hast, diese Lobpreisung, die du angestrebt hast, die hast du bekommen. Und dann wird er in die Hölle gesteckt und mit ihm wird das Höllenfeuer ebenfalls angezündet. Das heißt, liebe Geschwister, auch hier gilt es, und wir erwähnen kurz noch das letzte Beispiel, bevor wir ein bisschen allgemeiner über die Thematik sprechen. Und dann wird derjenige kommen, der auf dem Wege Allahs viel gespendet hat. Und es ist wichtig, liebe Geschwister, wir reden nicht über jemanden, der mal 5 Euro gespendet hat, der mal 10 Euro gespendet hat. Wir reden über jemanden, der kommt in die Merziger Moschee, dann hört der Sheikh Ertekin oder Sheikh Abul Atta sagen, wir brauchen 1000 Euro. Der hebt die Hand. 1000 Euro kriegt ihr. Dann geht er nach Sulzbach, Sheikh Said, wir brauchen 1000. Ich gebe 1000 Euro. Dann geht er nach Dillingen. Dann geht er nach da. Dann hört man, es gibt Waisenkinder, nimm von mir 1000 Euro. Es gibt Witwen, nimm von mir 10.000 Euro. Wir wollen einen Brunnen bauen, nimm 10.000 Euro. Die Geschwister in Syrien brauchen, nimm 1.000 Euro. Die Geschwister in Palästin brauchen, gib, Alhamdulillah, nimm das und das und das. Was ich damit erwähne, es geht nicht um den Betrag, den ich jetzt erwähnt habe. Nicht, dass jetzt manche mitgerechnet haben und haben gesagt, boah, dem geht's wirklich gut. Nicht mitrechnen, sondern es geht nur darum, egal wo gefragt wurde, er hat gespendet. Das heißt, wir reden nicht über jemanden, der ab und zu gespendet hat, der mal 10 Euro gegeben hat und es hat wehgetan. Sondern wir reden über jemanden, liebe Geschwister, das muss man sich vorstellen, wir reden über jemanden, der brutal gespendet hat. Der hat immer gegeben. Der hat immer gegeben. Und der kommt am jüngsten Tag und dann wird ihm Allah sagen, ich habe dir Vermögen gegeben, ich habe dir Rizq gegeben, ich habe dir viel Geld gegeben, ich habe dir dazu verholfen und das und das und das und das. Was hast du damit gemacht? Und er wird sagen, ja Allah, ich habe keine Situation ausgelassen, um auf deinem Weg zu spenden. Und das ist genau das, wie wir es eben erwähnt haben. Dass er gespendet hat, ist keine Lüge. Dass er gespendet hat, ist wahrhaftig, dass er gegeben hat. Aber auch hier, die Situation, in der er gelogen hat, ist für dich. Das heißt, er wird sagen, ja Allah, ich habe keine Situation ausgelassen. Egal, wo gefragt wurde, ich habe gegeben. Und dann wird er sagen, um dein Wohlgefallen zu bekommen. Und dann wird ihm Allah sagen, kadabt, du hast gelogen. Und die Engel werden sagen, kadabt, du hast gelogen. Und dann wird Allah sagen, du hast das gemacht, damit die Leute sagen, wow, der ist spendabel. Und waqad qil, und es wurde gesagt. Das heißt auch hier, das, was du angestrebt hast, das hast du bekommen. Du hast es nicht gemacht, dass du von Allah die Belohnung bekommst. Du hast es gemacht, damit die Leute das sagen. Und du hast dein Ziel erreicht. Ab ins Höllenfeuer mit dir. Das heißt, liebe Geschwister, um es abschließend nochmal abzurunden, wie wir gesagt haben, du kannst 1 Euro, und das ist das, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, wahrscheinlich 1 Dirham ist ganz, ganz viel bei Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, vielleicht gibst du 1 Euro, aber mit der richtigen Niyyah ist es bei Allah ganz viel. Und vielleicht gibst du 10.000 Euro und mit der falschen Niyyah ist es bei Allah ganz wenig. Und deswegen, diese Niyyah, dieser Handel, diese Tijara mit der Niyyah, mit dem Handel, den man macht mit seiner Niyyah, ist das, was im Endeffekt die Belohnung am jüngsten Tag bekommt. Deswegen, liebe Geschwister, man sollte sich nicht wundern, vielleicht siehst du Leute, die vielleicht nicht viel machen an Taten. Und er macht das Nötigste und er macht die Basis, aber der hat bei Allah einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Und du siehst jemanden, der ganz, ganz viel macht, aber der hat bei Allah nicht diesen Stellenwert. Warum? Weil die Absicht falsch war. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der mir sehr, sehr wichtig ist zu erwähnen. Vor allem für unsere deutschsprachigen Geschwister. Bei den Arabischen kommt, wenn wir solche Aussagen hören, wenn wir solche Vorträge hören, das heißt nicht, dass du jetzt sagst, ja okay, dann lerne ich kein Koran mehr. Okay, dann, ich habe so viel Angst um meine Absicht, ich gehe jetzt nicht in die Moschee. Denn du solltest wissen, für die Menschen etwas zu tun, ist Riya, ist Augendienerei. Für die Menschen etwas zu unterlassen, ist aber auch Riya, ist auch Augendienerei. Das heißt, wenn ich sage, ich gehe jetzt nicht in die Moschee, weil ich mich nicht in diese, ne, dann unterlässt du es für die Menschen. Das heißt, zu machen für die Menschen ist falsch, zu unterlassen für die Menschen ist falsch. Zu sagen, ich gehe jetzt in die Moschee, nur damit mich die Leute sehen, das ist falsch. Aber zu sagen, es wird nach Spenden gerufen, aber ich gebe nichts, weil vielleicht sehen die mich und dann denken die, ich mache das für Augendienerei. Weil es gibt manche Geschwister, und dafür muss man auch das richtige Verständnis haben, der kommt in ein Karussell voller Gedanken, weil der kommt nicht mehr klar. Manche sagen, ich spende jetzt gar nicht mehr. Warum? Ich komme nicht damit klar. Ist es jetzt mit Ikhlas? Ist es nicht mit Ikhlas? Was soll ich jetzt noch in die Moschee gehen? Ich sitze mich zu den Vorträgen. Shaitan sagt mir, oh, du machst das doch nur, damit die sagen, wow, der war wieder bei Sheikh Sayyid zum Vortrag und so weiter und so fort. Aber das Heilmittel ist, zu wissen, dieser Gedanke, dass du eventuell Riya machst, ist ein Beweis für dein Glaube. Weil wenn du es wirklich für die Menschen machst, dann würde diese Einflüsterung nicht kommen. Und jeder, natürlich Allah subhanahu wa ta'ala kennt den Menschen am besten, aber nach Allah subhanahu wa ta'ala kennst du dich am besten. Hör auf, dich so in Gedanken zu verfangen. Wenn nach Spenden gerufen wird und du willst 1000 Euro spenden, dann kontrollier deine Absicht und mach es. Du kennst deine Absicht, mach dir nichts vor, du kennst deine Absicht. Jeder von uns weiß, wenn gesagt wird, wir brauchen 100 Euro für die Moschee und du hebst deine Hand, in diesem Moment ganz oft weißt du es ganz genau. Du kannst genau ausschließen, du sagst, nein, ich habe meine Hand nur gehoben, um die anderen zu motivieren. Ich möchte damit die Belohnung Allah subhanahu wa ta'ala. Und manchmal verspürst du aber auch, ist schon cool, wenn die jetzt sagen, Mashallah, der hat einen Taui gespendet. Ist schon gut, wenn die das jetzt wüssten. Natürlich, ich will Belohnung von Allah, aber wenn die jetzt sehen, dass ich 1000 Euro gegeben habe, das wäre ein guter Bonus, das könnte man sich dazu buchen. Das ist auch schon fatal. Und deswegen, liebe Geschwister, nicht verrückt machen. Nicht verrückt machen. Nicht sagen, ich lerne jetzt kein Koran mehr, ich mache nicht mehr das, ich mache nicht mehr jenes. Warum? Weil ich habe Angst vor Augendienerei. Das ist nicht Al-Islam, das ist nicht die Religion. Die Religion sagt, reinige deine Absicht, komm mit dir selbst klar und mach auf dem Wege Allahs subhanahu wa ta'ala. Versuch aufrichtig zu sein, davor, währenddessen und danach. Und diese Gedanken, ob du ein Heuchler bist, würden nicht kommen. Diese Gedanken, ob du vielleicht ein Heuchler bist, würden nur kommen, wenn du oftmals wirklich dich anstrengst auf dem Wege Allahs. Derjenige, der eh schon die Sachen nur macht für die Menschen, zu dem kommt nicht Shaitan und sagst, du machst es für die Menschen. Der wird ihm sagen, ja, ich weiß, deswegen mache ich das. Aber derjenige, der, wie gesagt, nur für die Menschen macht, der macht sich diese Gedanken nicht. Der feiert das. Die sehen mich, die loben mich, ist doch auch nice. Aber derjenige, der aufrichtig ist, zu dem kommen oftmals diese Gedanken. Und dann ist es die Kunst nur noch, diese Gedanken in eine richtige Richtung zu lenken, sich selbst in eine richtige Richtung zu lenken und dann Taten zu vollziehen. Diese Aussage sollte den Muslim nicht demotivieren, dass er sagt, dann braucht man ja jetzt gar nichts mehr zu machen. Der Zug ist eh abgefahren. sondern diese Aussage sollte dich motivieren, nur immer wieder im Auge behalten, was habe ich für eine Absicht bei den Taten, die ich vollziehe. Deswegen, das war ein wichtiger Punkt zu erwähnen, dass wir oftmals auch das richtige Verständnis haben. Wenn Allah solche so vorschreibt, werden wir in 2 Wochen wieder mit dieser Thematik weitermachen. Ich sage diese Worte bitte bei Allah für mich und euch um Vergebung.
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم هنشوف الأسئلة اللي عبر البث ثم نرجع إن شاء الله للحضور
Wir schauen uns jetzt zu Ende die Fragen, die über den Livestream über YouTube gestellt worden sind und dann nehmen wir natürlich auch Fragen von Geschwistern an, die jetzt hier in der Runde sitzen.
أخونا عبد الرحمن مرحبا يقول السلام عليكم شيخنا الغالي عليكم السلام نعتذر عن سؤال البارحة ولكن صاحبي كل مرة يقول لي اسأل الشيخ عن هذه العبارة وهو يقولها بكثرة فنحن نعتذر بارك الله فيك جزاكم الله خير احنا كنا بس بنضبط قضية السؤال حتى نحسن السؤال بارك الله فيك هنا عبد الرازق الرزاق يقول السلام عليكم وبركاته وعليكم السلام وبركاته بارك الله بكم آمين آمين يا رب ما علاج من لا يشعر بحلاوة العبادات رغم جهاد النفس على الخشوع والإخلاص فإنها ولو أتت فسرعان ما تغادر القلب عليك أن تعرف ربك أولا بداية الطريق للخشوع ولذة العبادة أن تعرف ربك أن تعرف ربك بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى فلابد أن تتعلم علم الأسماء والصفات لأن معرفة الرب أصل لكل خير الأمر الثاني مجالس العلماء عندما تجالس أهل العلم تبصر حقائق العبادات وبالتالي هتبتعد عن الآفات الأمر الثالث الدعاء النبي كان يكثر من هذا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فادعو ربك أن يشرح صدرك كما فعل موسى عليه الصلاة والسلام قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فأكثر من الدعاء أكثر من الدعاء أكثر من تلاوة القرآن بتدبر أكثر من الاستغفار أكثر من الصلاة على النبي اهتم في العبادة بكل ما يتعلق بالصحة بتصلي أحسن الوضوء لأن إسباغ الوضوء عامل مهم جدا للخشوع اهتم وأنت تصلي بتدبر الآيات التي تقرأ أو التي تسمع إن كنت مأموما تدبر في الأذكار التي تقول في ركوعك وفي سجودك نوع في الأذكار اللي فيها التنوع نوع في الدعاء حتى يخشع قلبك حاول تهتم بقضية السبابة عند التشهد والنظر إليها لأن البعض ينظر في القبلة لا انظر إلى السبابة لأنها معينة على الخشوع فكان النبي يعلم كيف في عند التشهد أن ننظر إلى السبابة حرك السبابة فإنها موقظة للقلب وهي مثل طرقات الحديد على الشيطان اهتم بإتقان كل شيء في صلاتك ونسأل الله عز وجل أن يشرح صدرك آمين أختنا صحة مرحبا تقول السلام عليكم وبركاته أنا فتاة عمري 11 سنة هل يجوز أن أذهب رحلة مع المدرسة لمدة 3 أيام وغرف المنام منفصلة عن الذكور لا يجوز يا ابنتي لا يجوز يا ابنتي البنت في هذا السن لا تبيت خارج بيتها في رحلات مختلطة حتى وإن كان النوم منعزل لكن هيكون في لقاءات وفي اختلاط وفي ثم ربما يكون الرحلة في سفر ويحرم على المرأة المسلمة كبيرة كانت أو صغيرة أن تسافر بغير محرم وهكذا فيا ابنتي لا تفعلي ربنا يحفظك ويبارك فيك فهذا أسلم لدينك وأسلم لدنياك بتقول بابا لا يريد بابا معه حق اسمعي البابا وأطيعي لأن واجب السمع والطاعة في المعروف يا ابنتي يا صح ربنا يحفظك ويبارك فيك أخونا عمار الضيف يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله أمين رب في أي وقت يتم الإمساك عن الطعام لمن نوى الصيام مع أن أذان الفجر الساعة 6:30 إلا دقيقتين يبقى تمسك الساعة 6:30 لأن الإمساك عند دخول الفجر الصادق، يعني التوقيت الصادق. ما فيش حاجة اسمها الإمساك قبل نص ساعة والإمساك قبل دي كلها بدعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذن بلال فكلوا واشربوا، فإنه يؤذن بليل، وإذا أذن ابن أم مكتوم فأمسكوا. لأن بلال كان يؤذن في رمضان قبل الفجر بنص ساعة، اسمه أذان الإعلام. فلما يدخل الفجر الصادق يقال لابن أم مكتوم قم، دخل الوقت، فيروح مؤذن للصلاة. إذن مفيش حاجة اسمها إمساك قبل الفجر الصادق، كل براحتك واشرب واتبسط لغاية ما توصل لدخول الوقت، بتاكل المؤذن الله أكبر استوب، خلاص استوب فرتش خلاص. طب يا عم الشيخ بيقول الله أكبر وأنا كنت ماسك كوباية المية هشرب، كمل الشربة ما دام رفعت الماء، اشرب وخلاص فرتش انتهى. نعم. ابنتنا سمر هندي مرحبا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن أجمع صلاة الظهر والعصر لأن أذان الظهر أصبح في منتصف الحصة الدراسية ولا يمكنني الخروج للصلاة دائما، وعندما أعود إلى المنزل يكون قد خرج وقت صلاة الظهر العصر تقصد؟ نعم يا ابنتي، لك ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والتسليم جمع في المدينة بلا سفر وبلا مطر. قال ابن عباس: أراد ألا يحرج أمته. إذا عند الحاجة يجوز لك الجمع، فتصلي الظهر في الوقت أربعا ثم تجمعين معه العصر أربعا، جمع تقديم لحالك وحاجتك. أخونا ليث يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكتب يوم الجمعة امتحان الرياضيات النهائي، أرجو منكم الدعاء لي. أسأل الله عز وجل أن ييسر أمرك وأن يوفقك وأن يرزقك النجاح والتوفيق والسداد. أسأل الله عز وجل أن يرزقك حفظ الملائكة المقربين، وأن يرزقك فهم النبيين، وأن يلهمك الإجابة السديدة الصحيحة أنت وسائر أبناء وبنات المسلمين. آمين. أخونا أحمد عبيد مرحبا يقول: السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يحفظك. آمين يا رب، أن يحفظك لنا اللهم آمين، ويبارك فيك. آمين آمين. سائل يسأل: أتكفل بمصروف شهري لعائلة وأحتسب هذا المبلغ من زكاة المال، هل يجوز هذا أم فيها خلاف مع العلم الذي يدفع الذي أقصر من زكاة المال؟ طيب، نقول زكاة المال يجب أن تخرج على الفور، يعني جاء وقت إخراجها لازم أخرجها كاملة فورا، ما ينفعش أقسطها على أقساط ولا على رواتب. لكن يجوز هذا الفعل قبل موعدها. يعني إيه؟ أنا مثلا زكاتي بتخرج كل رمضان، تمام كده؟ فأنا باجي مثلا في شهر شوال من العام الجديد لسه عشان أطلع الزكاة في رمضان القابل، يعني قدامي لسه سنة، وأنا عندي حالات كثيرة جدا فقير، فأقول مثلا أطلع من زكاة مالي مبكرا كل شهر مثلا 50 يورو للأسرة الفلانية، تمام كده؟ لمدة سنة وصلت لرمضان، كنت أنا خرجت رواتب شهرية من الزكاة حوالي مثلا 500 يورو مثلا. أجي أشوف زكاتي بقى في رمضان كام؟ طلع زكاتي على المال اللي عندي كله 600 يورو، أنا خرجت كام؟ 500، يبقى عليا 100، أطلع ال 100. إذا يجوز التبكير لكن لا يجوز التأخير. وصلت كده؟ يعني ممكن أدفع مبكرا قبل الحول الهجري، أدفع رواتب واعتبرها بالنية من زكاة مالي، يعني الواد عبد الكريم ده محتاج، تمام كده؟ وأنا بقى عندي زكاة مال، فآجي مثلا المفترض أخرج الزكاة في شهر رمضان اللي جاي لسه، يعني قدامي شهرين أو ثلاثة، صح؟ فعبد الكريم محتاج دلوقتي، تمام؟ محتاج 500 يورو الآن، فقير أو كذا ومحتاج، فأروح مطلع من زكاة مالي بدري أهو 500 يورو لعبد الكريم، تمام؟ طلعت بدري أهو، جيت في رمضان زكاتك يا شيخ سيد كام؟ 1000 يورو، انا طلعت منها كام؟
500،
يبقى عليا كام؟ اطلع 500 تاني. يبقى يجوز التبكير ولا يجوز التاخير، اذا حل الحول وجب على الفور. اذا ما يفعله صاحبك يا احمد ان كان بهذه الصيغه مبكرا لا باس، بالنيه هي زكاه،
ثم يكمل عند الحول إن كان زيادة أو نقصان وهكذا. ثقتي برب تكفيني. ابنتي مرحبا تقول: شيخنا الفاضل، أحيانا الإمام يتأخر بدقيقة عن الأذان، لا حرج، لا حرج إذا تأخر دقيقة أو دقائق، لا حرج. ليه؟ أولا الأذان للصلاة فرض كفاية، إذا قام في البيئة مسجد بالأذان أسقط الإسم عن الجميع، فصار الأذان في بقية المساجد سنة. ليه؟ لأن الواجب ارتفع بالمؤذن الأول. فإذا إن جاء الإمام متأخرا بعض الشيء لا بأس ولا حرج، يؤذن ويرفع النداء، المهم ما يأذنش قبل الوقت. ليه؟ لأن من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، ما ينفعش أذن قبل إيش؟ الوقت. لكن لو أذنت بعد بدقائق لا بأس ولا حرج.
يعني بعد السؤال الإمساك،
الإمساك يعني تسأل الإمساك برضو، المؤذن بيتأخر أنت ما تتأخريش، يا ثقتي بالله تكفيني، أنت ملتزمة بدخول الوقت. يعني الوقت عندك في الكالندر بلغة الألمان يعني التوقيت الموجود في النتيجة بتاعة الأيام، في مدينة كذا بيدخل الفجر الساعة كذا، دخلت الساعة كذا، يا ثقتي بالله نعم خلاص أنت ستوب. المؤذن بقى راح عليه نومة اتأخر خمس دقايق، مالكيش دعوة أنت بيه، أنا ماليش دعوة المؤذن، أنا لي علاقة بدخول إيش؟
الوقت.
الوقت دخل الوقت، كذلك في الإفطار دخل الوقت، ما تستناش المؤذن، بل استنى تعجيل الفطر، الشمس غربت خلاص بسم الله. ده أنا بقول للمؤذن عندي في المسجد قبل ما تأذن كل تمر، ما دام الوقت دخل خلاص نرجع بالأذان. أنا عندي ضابط دخول الوقت، غربت الشمس وأنا صائم بسم الله خلصت. تجد بعضهم للأسف بقى يخالف السنن، يستنى بقى المؤذن لما يشهد الشهادتين. يا عم انت مالك ومال المؤذن، انت انت مرتبط بغروب الشمس، واضح خلاص دخل الوقت بسم الله، بشرب الماء او باكل التمر او الرطبة وخلاص. اخونا عبد الحميد يقول بارك الله بكم، امين، هل يلزم حفظ كتاب التوحيد وغيرها من الكتب الإمام ابن عبد الوهاب علما أني حفظتهم ونسيتهم؟ حفظ المتون بالنسبة لطالب العلم مهم في ضبط المسائل، ولكن ليس بواجب، الواجب الفهم والعمل، يعني الواجب في العلم العلم والعمل بالحلم، إنما كحفظ متون ده بيؤهل الطالب ويمكنه، فطالب العلم محتاج لده. طب أنا لا أستطيع الحفظ، لا حرج، المهم تفهم المتن وتعمل بما في المد. العلم ما نفع ليس العلم ما حفظ، فكم من أناس يحفظون المتون وهم ليسوا من العاملين، فيكون وبالا عليه. إذا نريد طالب العلم المتقن، أنت تريد أن تكون متقنا يبقى احفظ المتون، احفظ المتون. طيب والله بأنسى، لا حرج، المهم بقى أنت أخذت المد فهما وعملا، هو ده العلم تزكية يا إخوة، مش بكثرة ما عندي من نصوص، أبدا أبدا، إنما ماذا عملت بالعلم. عشان كده الإمام الشافعي حط الضابط ده، قال العلم ما نفع ليس العلم ما حفظ. يا ما ناس عندهم حافظة قد كده ولا عم، نسأل الله السلام، فبيكون حج عليه. إذن ليس بواجب أن تحفظ المتون، إنما إن كنت طالب علم نقول يستحب لك ويندب لك ويرغب في حفظ المتون، لأنها بتمكنك من العلم، بحيث ممكن في أي وقت تستحضر المتن وتشرحه للناس وهكذا. والله أعلى وأعلم. انتهت الأسئلة.